Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg.
Hereinspaziert zur World Matchplay Analyse von Shortleg, eurem Podcast von und auf Daten.de. Mein Name ist Marvin Fambum, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Heute im Duo mit mir und mit Kevin Barth. Hi Kevin.
Zwei Männer allein im Wald oder so. Ich weiß nicht mehr, wie der Filmtitel war, aber es ist mir eine Ehre.
Kevin, allein zu Hause ist es nicht.
Jetzt haben wir aber dann gleich alle Klischees direkt am Anfang der Sendung weggearbeitet. Sehr gut.
Absolut. Ja, das World Matchplay, Kevin, das ist vorbei. Wir nehmen heute auf an diesem Montag, den 26. Juli. Heißt, gestern Abend, relativ spät, fand der Sieger fest. Das Finale hatte erst um ca. 22 Uhr deutscher Zeit begonnen. Und man muss, denke ich, festhalten, mit Peter Wright haben wir einen absoluten verdienten Sieger gefunden.
Ja, es passiert gerade jetzt, wo es so eng ist bei der PDC und sich die Spieler die Klinke in die Hand geben und jeder jeden schlagen kann, passiert das nicht so oft, dass wir hier sitzen und sagen, es hat jemand absolut verdient gewonnen. Ich kann mich auch erinnern, 2019, als Rob Cross das World Matchplay gewonnen hat, da waren immer wieder auch so ein paar Aber- und Wenn-Formulierungen mit dabei und jetzt hier aber kein Aber. Ne? Also es ist schon, kein Spieler hat gegen Peter Wright mehr als 10 Legs gewonnen. Er hat insgesamt nur 33 abgegeben, hat in jeder Runde einen entsprechenden Vorsprung gehabt, hat Herausforderungen gemeistert, hat gerade in den entscheidenden Spielen, Halbfinale, Finale, seine höchsten Averages gespielt, hat eine hohe Sicherheit beim Check gehabt. Also das war verdient. Musste fast so kommen, vor allem, weil ich es getippt habe.
Ja, das stimmt. Hätte ich auch noch gelobt. Ich hatte Gavin Price, aber er hatte schon in der Aufnahme, in der Vorschau schon gesagt, irgendwie fühle ich mich mit dem Tipp nicht wohl und ich wurde dann auch irgendwie selbst dann bestätigt. Aber Peter Wright, wow, also ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr positiv überrascht von ihm. Also wir hatten ja gesagt, oder du hattest vor allem auch gesagt, wenn es einen Spieler gibt, den die Rückkehr der Fans guttun wird, das haben wir schon in der Premier League gesehen, dann ist es Peter Wright. Und es war einfach auch so. Also man hatte das Gefühl von Runde 1 an, gut, gegen Noppert war noch kein 100er Average, ganz knapp drunter, aber ab da, es war einfach, ja, von vorne weg runtergespielt. Vor allen Dingen muss ich sagen, ich hatte im Halbfinale, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, gegen Michael van Gerven, nie das Gefühl, dass Wright dieses Spiel verliert. Also ich hatte immer das Gefühl, der entscheidet, wie dieses Spiel am Ende ausgeht.
Ja, da hat, glaube ich, einfach für ihn alles gepasst. Da war im Kopf alles an seinem richtigen Platz. Viele sagen auch, dass vielleicht der Titel auf der Pro Tour vorm World Matchplay nochmal gut getan hat. Das weiß ich jetzt gar nicht so, aber wir erzählen uns ja jetzt alle auf verschiedenen Wegen, gerade auch die Geschichte mit dieser Hose, die er... Mit dieser Hose, die er da irgendwie bestellt hat oder geordert hat und gesagt hat, die trage ich zum World Matchplay Finale und das alles schon vor Monaten, glaube ich. Also da war einfach so ein Plan in seinem Kopf, dann fügte sich der erste Baustein, er hat gemerkt, okay, so schlecht ist das gerade nicht, was ich hier mache, erste Runde, dann steigert er sich, dann hat er das Publikum, was ihm auch mit Sicherheit geholfen hat und dann war er irgendwann in einem Bereich, wo er einfach, ja, wo einfach für ihn alles top war, wo einfach... Ich glaube, es ist ja dann zwischendurch auch mal ein Set Darts gewechselt worden. Klar, macht er immer wieder mal, aber auch während einem Match, ich glaube, im Halbfinale war das auch der Fall. Und es war einfach egal. Es war einfach nicht von Bedeutung. Es hat einfach funktioniert. Und wenn er, also man wirft ihm ja immer wieder auch Dinge vor und er auch über seinen Wurf ist ja diskutiert worden hin und wieder. Das ist alles egal gewesen. Er war einfach da und zeigt natürlich dann, glaube ich, auch, wie viel da der Kopf dann auch wieder ausmacht. Also es hat ihm nicht gefallen, bei der WM auf der Bühne zu stehen. Das war wie im eigenen Wohnzimmer Dart zu spielen. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das unprofessionell ist oder nicht. Aber es hat jetzt wieder alles für ihn zusammengepasst. Ja, es hätte auch schief gehen können. Und man hätte wieder sagen können, Peter Wright, große Klappe, etc. pp. Aber er hat es sehr, sehr gut gemacht, extrem souverän auch. Und das muss ihm erstmal jemand nachmachen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo es ja eigentlich diese Dominanz gar nicht so richtig gibt. Vielleicht nur turnierweise. Und das war jetzt sein Turnier, definitiv.
Ich glaube, er hat schon dasselbe Set durchgespielt während des Turniers, also im Halbfinale hat er mal die Stems, glaube ich, mal gewechselt oder die Flights und einfach neue drauf gemacht. Also er hatte ja eigentlich vor dem World Matchplay angekündigt, dass er mal vorhat, bis zum Matchplay dann auch seine Darts nicht mehr zu wechseln. Das hat er eigentlich auch eingehalten. Aber ich glaube, es kam einfach, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel zusammen. Also Halbfinale, dann spielt er in dem Trikot gegen Michael van Gerven, wo er ihn bei der WM im Finale geschlagen hat. Also es war ganz, ganz kleine psychologische Dinge. Dann jetzt die Geschichte mit seiner Frau. Ja, die wird natürlich, war verletzt, musste operiert werden. Da ging es nicht gut. Und man hat es bei Wright gemerkt. Also das ist ein absoluter Familienmensch, ja. Und der war einfach die letzten Monate vielleicht immer nicht ganz auf der Höhe, aber jetzt wusste er auch, zum Finale würde Joanne kommen, sie kam zum Finale und er hat es dann einfach auch absolut verdient gewonnen. Ich meine, 18-9 ist eine Ansage, das ist ein deutliches Ergebnis, 106 Average, im Halbfinale 110 Average gegen Michael van Gerven über 27 Legs. Ja. Also meiner Meinung nach mit der beeindruckenden Leistung, die ich in den letzten Jahren generell von irgendeinem Spieler gesehen habe, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, herausragend, ja. Und man hatte dann auch das Gefühl, wenn die Gegner sich gesteigert hätten, also zumindest in den ersten Runden, dann hätte auch Wright noch mal besser spielen können. Also man muss natürlich auch sagen, dass, gut, Michael van Gerven war dann ein Gegner, der viel richtig gemacht hat, der auch gute Statistiken hingelegt hat, aber auch van Gerven war angreifbar, van Gerven hat Fehler gemacht. Und kein Gegner, gegen den Wright jetzt gespielt hat, war voll auf der Höhe. Das habe ich, glaube ich, in den vergangenen Jahren immer wieder auch gesagt, wenn wir über Michael van Gerven gesprochen haben. Aber es gehört dann einfach dazu und zeichnet einen Champion aus, dass er dann da ist, dass er die Chancen nutzt, dass er den Gegner bestraft. Und es heißt ja dann manchmal, ein gutes Pferd springt halt so hoch, wie es muss. Aber Wright, dem war das einfach egal. Der hat seins gespielt, der hat sich von Runde zu Runde gesteigert. Und ich bin überzeugt davon, dass er auch in den ersten Runden mit dem Druck hätte umgehen können. Aber es hat ihm natürlich auch einen Boost gegeben, wenn er dann sieht, erste Runde funktioniert, zweite Runde funktioniert, Viertelfinale, es wird gefühlt immer deutlicher von Runde zu Runde die Ergebnisse irgendwie. Und natürlich pusht dann dieses Halbfinale, dieser besondere Sieg gegen Michael van Gerven, pusht dann auch nochmal. Wobei ihm da mit Sicherheit auch seine Erfahrung zugutekommt, weil es gibt genug Spieler, wir kennen die Statistik, die Michael van Gerven schlagen und dann das nächste Spiel verlieren. Es war wie mit Phil Taylor auch, aber Peter Wright ist das nicht passiert und das hängt einfach damit zusammen, ja, dass dieses Selbstverständnis da war, dass alles da war, von dem du auch eben gesprochen hast, dass er dann noch wusste, seine Frau kommt zum Finale, da ist vielleicht dieses Ding im Kopf entstanden, ich kann das gar nicht mehr verlieren. Dass dann diese Aussagen, diese durchaus frechen Aussagen vor Turnierbeginn, dass er dann irgendwann gespürt hat, das ist so. Da habe ich nicht nur einfach hochgepokert, sondern es ist einfach so und komme, was wolle, das ist völlig egal. Wo ich jetzt, was ich glaube 17 beim World Matchplay, hatte ich noch das Gefühl, da war er zu sehr mit dieser Abschiedsgeschichte von Phil Taylor beschäftigt, lässt ihn zum Finale als Zweiten einlaufen, obwohl er hätte als Zweiter einlaufen können nach Weltranglistenfolge. Es ging dieses Mal nur um Peter Wright.
Major-Titel Nummer 6 bereits. Es gab ja auch Zeiten, wo wir diskutiert haben, gewinnt Peter Wright überhaupt irgendwann mal ein Major? Gut, dann waren die UK Open 2017, da war er dann eben siegreich, wo man auch gesagt hatte, da waren jetzt aber auch irgendwie, ja, kam auch viel zusammen und so ein richtiger Major-Titel ohne Van Gerven Finale zu besiegen, ist es dann irgendwie auch nicht. Ja. World Cup 2019 mit Anderson, dann Masters 2020, European Championship 2020, dann der WM-Titel, der war ja sowieso am Anfang des Jahres und dann jetzt World Matchplay auch noch gewonnen. Also man muss sagen, Peter Wright hat dann auch in den letzten Jahren eben diese Turniere mal eingefahren, auch wenn es halt vorher auch wirklich viele, viele Niederlagen gab in den Finals. Und jetzt ist er auch ein Kandidat, Kevin, da muss man auch sagen, vielleicht die Nummer 1 zur WM zu werden. Es wird verdammt eng zwischen Price und Wright, wenn man eben mal reinschaut auf die Live-Order of Merit, hochgerechnet zur WM, hat Price gerade mal 750 Pfund mehr aktuell auf dem Konto.
Ja, das wird interessant. Das kann jetzt beide nochmal pushen. Bei Wright muss ich sagen, war es jetzt ja aber nie so, dass er dann diese großen TV-Titel am Fließband gewonnen hat. Also da war ein schweres 2020 nach WM und Masters, wo es dann 9 Monate, glaube ich, gebraucht hat, bis er die European Championship gewonnen hat, aber auch beeindruckend. Da hat er, glaube ich, Gervin Price auch ordentlich geschlachtet im Halbfinale und dann James Wade im Endspiel mit dreistelligem Average. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Wright von heute an alles in Grund und Boden spielt, aber das wird ihm jetzt schon auch einen Boost gegeben haben und jetzt kann er sowas vielleicht auch emotional mehr nutzen mit Publikum, ohne sterile Turniere. Also ich sehe das schon als eine sehr interessante Challenge jetzt zwischen Wright und Price mit einem leichten psychologischen Vorteil für Wright, wobei man natürlich jetzt auch sehen muss, Price ist auch so jemand, wenn der gekitzelt wird, wenn der herausgefordert wird, glaube ich schon auch, dass der dann jetzt nochmal verbissen genug ist, an den richtigen Stellschrauben zu drehen und dann auch zulegen zu können. Also das ist interessant und wir reden jetzt über einen Zweikampf, wo Michael van Gerven überhaupt nichts mit zu tun hat. Ne? Da sind jetzt, ich glaube, 130.000 Pfund zwischen Wright und van Gerven, zwischen der 3 und der 2 auch.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber wir gleich noch drüber reden wollen. Kurz nochmal zu den Spielern, die Wright auch besiegt hat. Also Danny Noppert am Anfang in der ersten Runde war gar kein Problem. Dann gegen Joe Cullen hat er auch, wo man vorher dachte, okay, also gegen Joe Cullen, das kann eng werden. Gut, Cullen hat sicherlich nicht seinen besten Tag erwischt. Trotzdem war das souverän von vorne weg. Michael Smith hat da in Grund und Boden gespielt. Michael van Gerven hat er wirklich auch eigentlich einfach nur krass dominiert. Also da kriegen wir es gleich über Michael van Gerven auch. Es wurde ja auch wieder viel geklappert vorher. Also mal wieder vor dem Turnier wurde viel geklappert. Wright, van Gerven, eigentlich alle. Dann hat Vandenberg auch mal Statements gegeben. Price sowieso. Die Geschichte müssen wir gleich noch besprechen. Price gegen Vandenberg auf der Bühne, da war ja auch einiges los. Aber ich hatte diesmal auch den Eindruck, dass Wright in der besseren Position ist, solche Sprüche rauszuhauen. Weil irgendwie hatte ich das bei van Gerven, war das so, ja, der wehrt sich halt mit Sprüchen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der irgendwie selbst so wirklich dran glaubt, dass er gerade sich überlegen gegenüber Wright fühlt. Ich weiß nicht, wie da dein Eindruck war.
Ja, da hat halt jemand das Bewusstsein, das Gefühl, da jetzt mitgehen zu müssen. Und da reden wir vielleicht auch über ein Image, was irgendwie gepflegt werden muss bei Michael van Gerven. Ich glaube, es würde ihn sympathischer machen, das dann mal nicht zu machen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, man gönnt van Gerven etwas nicht oder so. Ich glaube, er ist momentan einfach auf der Suche nach irgendwelchen Puzzleteilen, die nicht mehr da sind. Und je öfter er verliert, desto mehr reden wir dann halt auch über fehlendes Selbstverständnis. Aber es passt nicht zu van Gerven, sich dann da hinzustellen und zu sagen, ich habe kein Selbstbewusstsein. Wenn er spielt, dann immer mit großem Krach, immer mit großem ich bin sowieso der Beste und Peter rated Unsinn. Also mich nervt's auch tatsächlich. Also wenn dann so nach den Spielen, wir haben ja lustigerweise in England inzwischen 3 Portale, Dart-Portale, ich glaube, wir sind ja unter uns, da kann man das auch mal sagen, die alle dasselbe machen, die irgendwelche Interviews mit den Spielern führen und dann sich darum betteln, wer irgendwie die wichtigere Aussage raushaut und wessen Interview dann vielleicht mehr geklickt wird. Und gerade bei van Gerven, Wright, Price, Vandenberg, Da versucht man dann natürlich auch entsprechend provokante Fragen zu stellen. Und da weiß man auch immer, dass nach diesen Spielen diese Dinger kommen. Ich muss gestehen, ich habe kein einziges Interview tatsächlich gesehen. Ich habe ein paar Aussagen gelesen. Ich habe gelesen, was sich da hin und wieder dann mal an den Kopf kommt. Also ich finde es halt einfach ein bisschen affig. Es scheint momentan so ein bisschen dazu zu gehören. Van Gerwen macht sich halt dann ein bisschen lächerlich, weil je öfter er solche Dinge sagt und es dann halt aber auch nicht anbieten kann, desto angreifbarer macht er sich dann halt irgendwie. Und ich habe immer wieder im Kopf, wie er in diesem Zeitungsinterview, ich glaube auch in einem deutschen Zeitungsinterview, erzählt hat, dass er früher gemobbt wurde wegen seiner Figur. Und wo ich dann halt so denke, ja, und was, und dann schließt du jetzt die Conclusion, dann muss ich als der große Zampano Michael Van Gerwen einfach da weiter, also das tun, was zu mir früher, weil das Dart ist ein Kopfsport und das kann ja früher oder später, ich glaube, keiner hasst den anderen oder so, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist ein Kopfsport und das man muss sich halt auch mal überlegen, was das vielleicht mit dem anderen macht, wenn er da ständig diese psychisch, ja, das ist da irgendwas von dem Gegner abkriegt und irgendwie versucht wird. Ich meine, natürlich, das sind Profis, die müssen das ausblenden können. Ja, aber manchmal ist weniger halt auch mehr. Aber wie ich gesagt habe, es passt nicht zu Van Gerwen, dieses weniger. Und deswegen glaube ich, müsste diese Krise schon noch weiter anhalten, dass er dann wirklich, wie soll ich sagen, weiß ich nicht, aus den Top 5 rausfällt, aus den Top, dass er dann irgendwo wieder dort ist, wo er 2012 mal war. Dass einfach viele wissen, der hat ein Riesenpotenzial, aber da kommt halt einfach jetzt ewig nichts. Und wo ist er denn, der Große? Aber ich glaube, dass er früher oder später doch mal wieder einen raushaut. Und deswegen dieses Selbstverständnis, ich bin Michael Van Gerwen, ich kann tun und lassen, was ich will. Und ich verkaufe mich wie derjenige, der sagen kann, was er will, dass das dann halt auch einfach anhalten wird.
Er ist halt immer noch ohne Titel in diesem Jahr. Wir hatten es in der Vorschau schon angesprochen. Und Peter Wright hat es ja auch nach dem Sieg auf der Pro Tour dann gesagt bei der Super Series zu Dan Dawson, dass er glaubt, dass Van Gerwen dieses Jahr keinen TV-Titel gewinnen wird. Da fing es ja eigentlich schon an. Mhm. Und wenn man schaut auf die Ergebnisse, auch die Van Gerwen jetzt bei diesem Turnier abgeliefert hat, da war das Spiel gegen Peter Wright vielleicht noch sein Bestes. Also gegen Nathan Espinel im Viertelfinale, das lief sich mit 16-9 zwar sehr gut, aber Espinel war halt gar nicht auf der Höhe und Van Gerwen nur ein bisschen mehr. Also ich fand es echt nicht gut, muss ich sagen. Aber das war auch in der ersten Runde schon nicht gut gegen Damon Hatter. Hat mich Van Gerwen auch wirklich nicht überzeugt. Nein. Und auch gegen Ian Wright, gut, da steht eine 100 im Average. Aber es ist irgendwie nicht so zwingend. Also man weiß halt bei ihm nicht, was man bekommt. Und das war lange Zeit anders. Man wusste, Van Gerwen mit mindestens 100 Spielen, wenn es schlecht läuft, wenn es gut läuft, dann eher eine 110. Aber ja, er wirkt einfach verwundbar. Er wirkt angreifbar auf der Bühne, innerhalb eines Matches, vor Matches, nach Matches. Wird schwierig für ihn, denke ich. Er braucht einfach mal wieder Erfolgserlebnisse. Ich weiß nicht, ob ihm die European Tour auch immer viel gegeben hat. Die fehlt ihm natürlich auch. Da hat er immer ordentlich, abgeliefert oder viele Turniere auch gewonnen. Da gab es ja auch mal diese Riesenserie in den Decidern, die er alle gewonnen hat. Das sehe ich aktuell auch gar nicht mehr. Also wenn jetzt Peter Wright gegen Van Gerwen im Decider geht, egal wer der Anwurf hat, würde ich, glaube ich, mein Geld erstmal auf Wright setzen, weil der mir doch deutlich gefestigter wirkt als eben MVG. Mal sehen, was halt am Ende des Jahres halt kommt. Da kommen halt wieder viele TV-Turniere. Wir können gleich nochmal drüber reden. Der Kalender hat sich ja nochmal ein bisschen minimal jetzt verändert, was das auch bedeutet. Aber er braucht schon, glaube ich, wenn er die WM gewinnen will, braucht er vorher auch einen Titel bei einem anderen TV-Turnier. Weil sonst glaube ich nicht, dass er da bei der WM dann irgendwie plötzlich wieder alle dominiert.
Ja, also das sind alles interessante Dinge. Das ist, kann ich alles so unterschreiben. Ich habe gedacht, dass ihm die erste Runde einen Boost gibt, als er auch einen 4-6 Rückstand gegen Damon Hatter aufgeholt hat und wirklich auch ein paar typische Van Gerwen-Momente hatte, wo er wirklich mal eine Serie von guten Legs hatte gegen Ian Wright. Auch Wackler wieder drin gehabt, also kein Match ohne Wackler, Viertelfinale gegen Espinel. Schwieriges Spiel von beiden. Van Gerwen auf die Doppel immer wieder, dann auch 3, 4, 5 verhauen, Doppel 16 hat nicht gut funktioniert. Espinel wird sich da auch, was weiß ich, wohin beißen, dass er das hat liegen lassen. Zwei Spieler, die beide auch emotional entsprechend umgehen und sich verhalten. Und für beide lief es an dem Abend überhaupt nicht. Und ja, dann war halt das Halbfinale da, wo er eigentlich ein gutes Spiel macht, aber halt trotzdem auch genug Fehler dann irgendwie macht. Und Wright bestraft ihn immer wieder. Und als Wright selber anfängt, Fehler zu machen, denkt man, jetzt könnte es kippen. Aber dann haut er ihm dieses 149er-Finish um die Ohren, was halt die Partie wieder in die andere Richtung bringt. Ja, und sowas macht ja normalerweise Van Gerven mit seinen Gegnern, ne?
Ja, das war mal so. Das können wir definitiv
Kannst du dich noch
festhalten.
erinnern? Ja,
Ich
das
doch,
kann
ich
man.
erinnere mich noch. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele Turniere, wo man sagt, ach, Van Gerven gewinnt's ja sowieso. Und es ist am Ende auch oft so gekommen. Und mittlerweile reden wir von Turnieren, die brutal offen sind. Und das macht eigentlich mehr Spaß, muss man sagen, wenn das nicht von
Ja.
einem dominiert wird. Abgesehen davon hat Van Gerven natürlich auch den Sport einfach geprägt die letzten Jahre und mit super Leistungen einfach auch uns beeindruckt. Das ist ja die andere Seite der Medaille, aber generell für uns Fans, die jetzt nicht gerade Van Gerven Ultras sind, ist das natürlich schöner, wenn wir da ein bisschen mehr Spannung drin haben. Und das ist eigentlich bei jedem Proto-Event so, bei jedem TV-Turnier-Moment so, man weiß eben nicht, was kommt. Ja, und das ist
Ja.
einfach aktuell echt schön.
Also für mich sind diese Schlüsse jetzt, ich habe es vorhin auch gesagt, also jetzt dann hinzugehen und zu sagen, Wright gewinnt jetzt alles, weil er diese eine dominante Woche hatte, das passt für mich nicht in das aktuelle Bild der PDC. Wenn es jetzt anders kommt, Chapeau. Aber bei Wright, da reden wir dann einfach auch, glaube ich, irgendwie dann um konditionelle Dinge. Gerade wenn dann dieser Rhythmus wieder da ist, jedes Wochenende Turniere und so weiter, da haben, glaube ich, andere einen Vorteil. Also ich bin zum Beispiel gespannt, wie Dimitri Vandenberg, über ihn haben wir noch gar nicht gesprochen, wie er das jetzt wegsteckt, diese Finalgeschichte, weil ich finde, dass er gerade, ich habe es auch in unserem Vorbericht für daten.de geschrieben, seit seinem World Matchplay-Titel immer wieder in entscheidenden Momenten dann halt nicht verloren hat, weil jemand anders, ja gut, Wright war gestern besser, okay, doch. Aber Dimitri hat gestern auch Fehler gemacht. Also hat in den ersten 5 Legs 5 oder 6 Chancen vergeben. Da muss Peter Wright nicht 4-1 vorne liegen. Da kann Dimitri auch 3-2 in die Pause gehen. Und dann kommt er nachher wieder zurück und hat aber dann wieder diese Session, wo er scored wie ein Wahnsinniger, aber überhaupt wieder keine Doppel trifft. Also Wright hat gestern viel richtig gemacht, aber bei Dimitri hat auch, was das Momentum betrifft, sehr wenig geklappt. Und das ist nicht das erste Mal. Da war auch ein Grand Slam-Halbfinale, was er nicht unbedingt verlieren muss. Da war ein WM-Match gegen Chizzy, das er nicht verlieren muss. Auf der anderen Seite beginnt er auf der Pro Tour jetzt besser zu spielen, beginnt dort regelmäßig weit zu kommen. Also ich glaube schon noch, dass Dimitri auf einem richtigen Weg ist, auf einem guten Weg ist. Und bin mal gespannt, gerade mit seiner mentalen Stärke könnte es natürlich auch sein, dass er hier jetzt die positiven Dinge draus zieht, aber er muss halt aufpassen, dass da nicht auch sowas entsteht wie mit Taylor und Lewis, der Schüler und sein Lehrer, dass da einfach die Bilanz irgendwann so schrecklich wird aus Sicht von Demi, dass Peter Wright dann auch in seinem Kopf quasi Dauergast ist, immer wenn die irgendwie aufeinandertreffen. Aber es war natürlich auch eine großartige Woche von Dimitri Vandenberg und es war halt dann auch nicht nur so, dass Peter Wright verdient gewonnen hat, sondern dass Dimitri Vandenberg auch verdient im Finale war. Also, dass wir am Ende eines Turniers sagen, zwei Spieler, am Ende hat da keiner Losglück gehabt oder sonst was, die haben sich leistungsgerecht am Ende qualifiziert für dieses Finale. Auch das ist in der heutigen Zeit mit sehr enger Leistungskurve, wo dann auch mal die Auslosung entscheidend sein kann, ist das alles andere als selbstverständlich.
Ja, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Statistik im Finale, beziehungsweise die entscheidende Statistik, die du gerade auch schon angedeutet hast. Dimitri Vandenberg, Checkout-Percentage von 27,27%, 9 von 33 getroffen. Und Wright hat 18 von 31 getroffen. Das macht ein Percentage von 58,06%. Also da war ganz klar der entscheidende Faktor die Doppelquote. Also Score war Wright natürlich auch stark. Ich meine, Dimitri Vandenberg hat zwei Legs nicht gewonnen, wo er perfekt gestartet ist mit sechs Perfekten. Das tut natürlich auch mega weh. Also das, ja, das war einfach gestern, wie du sagst, Wright war der bessere Mann, aber Vandenberg wird, denke ich, trotzdem mega zufrieden sein mit dieser Woche. Also ich habe ihm vor dem Turnier jetzt nicht zugetraut, dass er wieder ins Finale einzieht. Also davon war ich weit entfernt. Also er war jetzt wirklich mega lange ungeschlagen bei diesem Turnier. Zwei Teilnahmen, eine Niederlage, die erste dann im Finale gestern. Ich denke, er wird auch zu einem positiven Fazit kommen. Vor allem gegen Price fand ich ihn sehr, sehr stark. Vor allem auch mental super gefestigt, wenn man bedenkt, was Price da auf der Bühne alles abgezogen hat. Da müssen wir schon noch eben kurz drüber reden. Also das hat mir gar nicht gefallen. Also diese Mätzchen auch. Und wenn Price merkt, er ist heute nicht besser, dann muss er halt irgendwie, ja, dann muss er es auch mal akzeptieren, finde ich. Ja. Und es gibt keinen besseren Verlierer als Michael van Gerwen, muss ich sagen. Also da bin ich immer noch der Meinung, der akzeptiert das und er sucht den Fehler immer bei sich selbst. Er sagt immer, okay, I only can blame myself. Gut, kann man das auch kritisieren, dass immer dieser Satz kommt. Aber der ist halt ein fairer Verlierer. Und Price habe ich das Gefühl, der, ja, ich weiß nicht, woran es lag, dass auch die Fans, dass sie ihn ausgebuht haben, das gefällt ihm ja auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, also da fand ich eben Vandenberg halt super cool, dass er das mental so gar nicht an sich heran kommen lassen. Wenn man da einen Gary Anderson vergleicht, wie das beim Grand Slam damals dann geendet hat. Also Anderson mit den Aktionen jetzt von Price beim World Matchplay, das wäre wahrscheinlich wieder eskaliert, wahrscheinlich sogar noch mehr als damals. Deswegen Vandenberg super Woche. Und ist jetzt auch in der Weltrangliste halt mega weit nach oben geklettert. Ne? Er ist die Nummer 5 der Welt. Das ging auch mega fix, muss man sagen. Klar sind das die Turniere, wo man richtig Geld macht. World Matchplay, WM. Ja, also ich weiß nicht, was da noch alles kommen wird von Dimitri, aber er ist immer auch erst 27. Ne? Also super, super stabil.
Er ist definitiv ein Kandidat dafür, dann in den nächsten Jahren auch noch weiter sich nach oben zu spielen, die Konstanz dann zu haben. Da waren auch ein paar Meilensteine jetzt dabei. Also dieser Sieg gegen Price mit dieser Überzeugung, wo dann auch Price derjenige war, der die Fehler gemacht hat und Price dann einfach auch das Duell im Kopf irgendwie verloren hat. Mit all dem, was er da immer wieder auspackt, das hat halt nicht funktioniert und da wird er vielleicht auch zu knabbern haben. Und auch das Spiel gegen Ratajski mit seiner Dynamik, dass Dimitri da im Halbfinale 2-6 zurückliegt und es ihm nicht besonders kratzt, sondern er dann danach kommt, Ratajski auch Fehler macht, aber Dimitri dann sein Niveau nach oben schrauben kann, auch wieder einen dreistelligen Average fabriziert, wenn mich nicht alles täuscht, und das dann klar gewinnt, dann am Ende diese Serie hinlegt, wo er ihn dann auch irgendwann im Kopf geschlagen hatte. Also 2-6 in einem Halbfinale hinten, klar, da musst du nicht anfangen, Panik zu schieben, weil es geht ja bis 17. Aber trotzdem, also es ist jetzt nicht so, als würde Dimitri ständig und permanent diese Halbfinals spielen. Der hat letztes Jahr seinen ersten Titel gewonnen, der hat bislang erst 2 Titel bei der PDC gewonnen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, aber ich glaube nicht, dass der junge Mann mehr als 5 Halbfinals bislang schon bei der PDC gespielt hat. Also diese Selbstverständlichkeit, mit der er das da gegen Ratajski auch geregelt hat, das fand ich schon auch ziemlich gut. Ich kann mich auch noch an sein, oh Gott, Erst- oder Zweitrunden-Match erinnern, wo er unfassbar viele Doppel verpasst, aber einfach trotzdem es schafft, dieses Match zu gewinnen. Da müsste ich nochmal nachschauen, welches es war, aber das fand ich auch extrem beeindruckend und er hat es aber geschafft, natürlich bis aufs Finale, da dann halt dran zu arbeiten und besser zu werden und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Also Vandenberg und Wright definitiv beides Premier League-Spieler im nächsten Jahr, denke ich, darauf können wir uns festlegen. 10 zu den Gewinnern des Turniers, dazu würde ich auch einen Christoph Ratajski packen. Denn sein erstes Major-PDC-Halbfinale war das, des Polen. Ja. Da, wie du schon benannt hast, 17-9 gegen Vandenberg verloren, weil er da eben halt die Doppel nicht getroffen hat, Ratajski. Das hätte durchaus auch enger werden können, aber Vandenberg hat, glaube ich, zwischendurch, waren das 7 oder 8 Legs in Serie gewonnen. Und dann war der Bann eigentlich gebrochen, trotz gutem Start des Polish Eagle. Aber im Viertelfinale sicherlich auch ein bisschen vom Draw profitiert, dass er da gegen Callum Liss spielen durfte. Ich denke, das ist ziemlich klar. Trotzdem muss man erstmal das Viertelfinale auch vorher einziehen. Ich meine, Brandon Dohn als Auftaktgegner nicht angenehm, vielleicht auf der Bühne angenehmer als auf dem Floor. Das können wir Humphreys bei Brandon Dolan auch festhalten. Und Humphreys, den hatte ich eigentlich da vorne gesehen in dem Match, wenn ich ehrlich bin. Vor allem nach der ersten Runde von Humphreys gegen James Wade.
Ja, Ratajski, also es stimmt schon. Ne? Ins Viertelfinale so zu kommen, das muss man auch erstmal machen. Und ich glaube, dann war er aber schon auch derjenige, der die größere Erfahrung hatte. Aber auch da, da dann jetzt nicht die Nerven wegzuschmeißen, das war gut. Das hat er souverän gemacht und das musst du auch erstmal in dieser Klarheit gewinnen. Und ja, im Halbfinale hat er nach der 6-2-Führung nicht mehr die beste Figur gemacht. Dimitri ist dann aber auch stärker geworden. Es war jetzt überraschend für mich, weil Ratajski gerade auf der Tour nicht mehr so dieses Selbstverständnis an den Tag gelegt hat. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was dieses Halbfinale mit ihm macht. Ne? Ob das jetzt dazu führt, dass er wieder besser wird. Und dann hätte das ja, glaube ich, dann... Ich müsste nochmal auf die Weltrangliste gucken, aber dann hätte das ja bald den Sprung in die Top 10 zur Folge.
Genau, also Ratajski ist jetzt 11., hat 2 Plätze gut gemacht. hat nur fast 6.000 Pfund Rückstand auf Nathan Aspinall. Also da ist in der Kategorie ist eigentlich relativ viel Spielraum. Michael Smith ist gar nicht so weit weg und auch D'Souza und Dave Chisnell. Also da könnte was gehen. Michael Smith und Nathan Aspinall würde ich trotzdem auch zu den, ja, sagt man, Gewinnern würde ich nicht sagen, aber zu den Spielern, die okay sein können mit diesem Turnier. Vor allem Michael Smith, denke ich. Durch den Sieg gegen José de Sousa, das hatte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Da hat er einen guten Eindruck gemacht auf mich. Also diese Pause dann bei diesem Ausgleich zur Verlängerung, dachte ich, okay, was soll das jetzt? Diese Pause hat mir gar nicht gefallen. Und dass Smith dann trotzdem gewinnt gegen de Sousa, der ja eigentlich der Mann in Form war. Hut ab, er hat auch vom Mentalen her, auch von der Körpersprache her mal echt einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, also vielleicht wurmt ihn das jetzt mit der Premier League und all dem so sehr, dass er da jetzt die richtigen Schlüsse draus zieht. Ein Michael Smith in Hochform macht, glaube ich, jedem Spaß, auch mit dem Tempo. Mir fällt es halt schwer daran zu glauben, dass er das konstant macht, aber auch bei Van Gerven haben viele lange gesagt, das ist ein Talent und ab irgendwann ist er dann explodiert. Sehe ich bei Smith schon auch noch, aber habe da zumindest meine, es ist so ein bisschen cheesy-like bislang so. Da ist aber du hast recht, das gegen José de Sousa, das war echt interessant. Also 10-9 hinten gelegen und dann war er in der Schlussphase der stärkere Spieler. Er war definitiv der Spieler, der mehr anzubieten hatte. Es war de Sousa, der in die Knie gegangen ist, von dem ich in der Schlussphase durchaus auch enttäuscht war. Also das kann man anders fertig spielen. Da war nicht nur ein vergebener Matchstart, sondern da waren auch ein, zwei Legs dabei, wo er einfach dann plötzlich beim Scoring überhaupt nichts mehr am Tank gehabt hat. Aber Smith hat das genutzt und auch Nathan Aspinall hat das gut gemacht, wie er sich da ins Viertelfinale gespielt hat, wird natürlich enttäuscht sein von dem, was da gegen Van Gerven passiert ist. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Also, da war viel mehr drin. Und auch bei Aspinall hier das erste Spiel gegen Mervyn King, das war schwer, das war eine Herausforderung, definitiv. Und dann Gary Anderson auch. Also das sind vielleicht die Parallelen, ne? Bei Smith und bei Aspinall, dass beide entsprechende Brocken dann auch zur Seite räumen mussten und in den richtigen Momenten dann auch da waren und das auch enge Spiele für sich entscheiden konnten. Mal sehen. Gerade bei Smith könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass er da dann wieder die negativen Seiten aus der Niederlage zieht gegen Peter Wright. Aber mal gucken. Also die wissen, glaube ich, alle ganz genau, wie eng es gerade ist und dass auch sie mit ein paar guten Momenten und den richtigen Dingen zur richtigen Zeit auch mal dann diesen Major-Titel gewinnen können, diesen Ranking-Major-Titel, auf den Smith und, ja gut, Aspinall wartet nicht, aber da hätten wir auch gedacht, dass dann nach dem Sieg bei den UK Open ein bisschen mehr Konstanz irgendwie reinkommen würde. Da ist er ja auch noch am Wackeln, ja.
Ja, und das trifft eigentlich auch auf Rob Cross zu. Ich wollte eigentlich jetzt erst zu Cameron Riss kommen, aber eigentlich können wir die beiden so zusammen besprechen. Cameron Riss hatten wir in der Vorschau besprochen. Er hatte halt das Los Dan Durant bekommen, wo wir alle gesagt haben, okay, das war vielleicht der Spieler, den man in Runde 1 als Gesetzten ziehen wollte. Es ist auch so gekommen, es war auch zu Recht so, dass Cameron Riss die niedrigere Quote bei den Wettanbietern hatte in diesem Spiel, denn er hat Durant halt besiegt. Und er hat gar nicht so viel dafür machen müssen. Also überragend war es ja auch nicht von Cameron Riss. Und Dan Durant weiterhin zu kämpfen, müssen dort nicht mehr drauf eingehen, wir hatten es jetzt oft genug. Das wird hart, dass er da nochmal rauskommt aus dem Loch, wir wünschen es ihnen alle, aber die Anzeichen waren jetzt wieder gar nicht da. Ja, und dann zweite Runde gegen Rob Cross, der mich in Runde 1 eigentlich durchaus positiv überzeugt hat, würde ich sagen, wo ich dachte, okay, der war auch der Tour zuletzt auch wieder ganz okay unterwegs, dachte ich, gegen Cameron Risk, das sollte er eigentlich machen und es sah am Anfang auch so aus, als ob er den total unter Kontrolle hat. Dann lässt er ein, zwei Chancen aus, um die Führung richtig deutlich zu gestalten und dann bricht er halt auch wieder total alte Muster ein, das wird ja gar nicht mehr zwingend dann. Cameron Risk natürlich auch einige Bull-Finishes dabei gehabt, muss man natürlich auch erwähnen. Trotzdem darf das einen Bob Cross da nicht passieren und die Quittung hat er bekommen jetzt in der Weltrangliste. Ja, der Sieg aus 2019 ist halt eben rausgefallen und dann fällt man auch, sag mal, 7 Plätze, glaube ich, in der Order of Merit nach hinten. Also das hätte eben nicht passieren dürfen. Cameron Risk natürlich dann der Profiteur davon. Im Viertelfinale ging dann gar nichts mehr gegen Ratajski. Ich sage auch nicht, dass Cross das gegen den Polen gewonnen hätte. Aber diese Runde muss er eigentlich gegen Cameron Risk überstehen. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen.
Ja, definitiv. Also gerade auch, wie das Spiel dann am Anfang läuft. Und also ich war dann auch überrascht, dass Cross dann so eingebrochen ist. Und irgendwie, für Risk lief dann halt plötzlich beim Finishing alles. Es ist halt schwierig, das bei ihm jetzt einzuordnen. Cameron Risk, das Scoring war, glaube ich, immer in diesem Turnier nicht das große Steckenpferd. Man weiß, dass das ein Talent ist, dass das ein Spieler ist, der gefährlich sein kann, der einen großen Weg vor sich haben kann. Aber beim World Matchplay, da war die Auslosung, zumindest wenn man sieht, wie Rob Cross dann in der zweiten Runde gespielt hat, da war die Auslosung schon auch ein großer Faktor. Und ihn sollte man jetzt erstmal nicht zu hoch hängen. Ich finde, er muss dann schon auch nochmal unter anderen Umständen beweisen, mit größerem Gegnerdruck, dass er auch unter der Prämisse dann in der Lage ist, auf deutlich höherem Level auch im TV zu performen. Und Rob Cross, ja, wirklich verstehen tue ich es nicht. Also, wo man echt dann auch denkt, er kommt wieder zurück und dann merkt man aber doch, dass der Weg noch ein bisschen weiter ist und dass das Selbstverständnis auch im Kopf wahrscheinlich noch nicht so ist, wie es mal war. Also natürlich kann man da jetzt nicht vom One-Hit-Wonder reden, der Mann hat 3 TV-Ranking-Turniere gewonnen, aber es ist jetzt auch nicht mehr derjenige, der einem sofort einfällt, wenn wir über Titel reden, bei kleinen als auch großen Turnieren. Und wahrscheinlich wird es auch für ihn, der immer wieder das Gefühl hat, jetzt habe ich doch wieder einen Strohhalm, ja, und dann knickt er halt wieder weg. Und dieses Mal war es sehr vermeidbar. Also ja, und wenn man dann mal sieht, wenn er das gewonnen hätte, irgendwie gewonnen hätte, dann hätte das natürlich auch wieder was freisetzen können. Und dann wäre dann auch ein Ratajski im Viertelfinale vielleicht zu biegen gewesen. Dann hätte das auch nochmal für Rob Cross so eine Welle bedeuten können. Also da, sehr, sehr schwierig einzuordnen.
Wird sicherlich auch eher ein negatives Fazit dann aus seiner Sicht ziehen. Gavin Price hatten wir schon angesprochen, wird er auch tun. Gegen Vandenberg im Viertelfinale war es halt irgendwie gar nichts, obwohl der Average von 98 gar nicht so verkehrt ist, aber natürlich mit dem Selbstverständnis von einem Price, der will dieses Spiel gewinnen. Vor allen Dingen hat er eine Runde zuvor ja gegen Johnny Clayton 11:3 brilliert, also 101,11, so ist der Average, so ist es richtig, gegen Johnny Clayton, der sicherlich nicht sein Topspiel anbringen konnte, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, wie bei Wright, Vandenberg ist irgendwie auch so ein bisschen zwischen Price und Clayton, so, also Clayton ordnet sich da schon echt hart unter, finde ich, auch was World Cup anging, da war es vielleicht sicherlich genau der entscheidende Punkt, dass es so war, aber ja, auch Clayton gegen Price, da finde ich aktuell auch, ist das Machtverhältnis doch noch zu stark Richtung Price. Da sollte Clayton sich eigentlich mehr zutrauen. Vor allem hat er in Runde 1 ja Dick van Dijvenbode aus dem Turnier genommen, was auch nicht selbstverständlich war. Und das sind sicherlich zwei Verlierer, würde ich schon sagen. Price mit seinem Selbstverständnis sowieso. Ich meine, klar, dem fehlt sie jetzt schon, diese TV-Match-Praxis der Premier League, aber die hatten andere auch nicht. Die hatten zum Beispiel an Ratajski hat jetzt ja auch keine Premier League. Also das hat ja auch bis zum Halbfinale gereicht. Deswegen würde ich die zu einem Verlierer ziehen. De Sousa hatten wir auch schon kurz angerissen, denke ich auch, weil er zuletzt super in Form war. Und da können wir eigentlich auch jetzt gut die Überleitung schaffen zu Gabriel Clemens, denn De Souza hat ihn eben 10-2 in der ersten Runde geschlagen. Das war eine deutliche Geschichte. Ich denke, da waren sich alle einig, da sind sich alle einig. Gaga hat nicht das ans Board gebracht, was er sich erhofft hat, was wir uns vielleicht erhofft haben, dass er als Außenseiter in die Partie gegangen ist. Hatten wir auch in unserer Vorschau besprochen. Da waren wir uns auch alle einig. Ja, ich weiß nicht, wie du da jetzt das Fazit ziehen würdest für dieses Spiel. Im Endeffekt sag ich dann, gut, es hat er 10-2 verloren. Es hätte sicherlich enger sein können, enger sein dürfen, aber gegen De Souza kann man aktuell definitiv verlieren. Und er war halt auch wieder dabei beim World Matchplay. Trotzdem muss man, denke ich, auch ein bisschen festhalten, dass zuletzt so diese ganzen Ausreißer nach oben vielleicht aktuell nicht mehr so, ja, in Häufigkeit da sind wie vielleicht ein Jahr zuvor. Mag aber, wie er auch selber gesagt hat, daran liegen, dass einfach diese Matchpraxis einfach gar nicht vorhanden ist. Weil wenn man jetzt auf den Kalender auch wieder schaut, dann hat man im August jetzt 3 Player Championships und dann war es das erstmal wieder. Dann haben wir European Tour 2-mal im September, da ist er auch nur einmal dabei. Es ist wirklich brutal schwer, in so einen richtigen Flow wiederzukommen. Dieses wöchentliche Messen auf hohem Niveau ist aktuell einfach nicht gegeben.
Ja, gut, dann kann man auch das sagen, was er, glaube ich, bei der Zuschauerthematik gesagt hat. Das ist für alle halt dasselbe Problem, ne? Und ich bin gespannt, wie er diese Herausforderung meistert. Gegen De Souza ist einfach vieles schiefgelaufen, ne? Da von Beginn an nicht gut reingekommen, hat dann mehrere Gelegenheiten, um auf 2-3 zu verkürzen, um dann wirklich auch ins Spiel reinzukommen, macht er nicht. De Souza gewinnt die erste Session mit 4-1. Obwohl er 4 von 15 auf den Doppeln hatte, macht das nicht schlecht, war aber an dem Tag auch nicht unschlagbar. Bei Gaga war die Scoring Power nicht so richtig. Da war einfach wenig so, wie es vielleicht sein soll. Ich glaube 92er, 93er Average, das ist in Ordnung. Aber da waren viel zu viele Fehler in allen Bereichen. Ich fand auch seine Einschätzung zu seiner aktuellen Form interessant, weil er halt gesagt hat, dass er findet, dass er in einer guten Form ist. Also er ist jetzt in keiner schlechten Form, ne? Aber ich finde schon auch, dass er konstanter spielen könnte im Vergleich zum vorherigen Jahr, sehe ich da schon auch Unterschiede. Und ja, der Rhythmus ist ein Problem, das sehe ich schon, aber dieses Problem hat auch jeder andere. Und jetzt muss man halt mal schauen, ich erinnere mich an den Grand Slam, wo auch alle gedacht haben, da könnt doch, und dann hat er dieses Gruppenspiel nach 2-0-Führung, dieses dritte Gruppenspiel 5-2 verloren, wo auch dann plötzlich nichts mehr ging. Und er hat es geschafft, die entscheidenden und richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um danach wieder gut zu spielen und unter anderem diese großartige WM-Partie gegen Peter Wright zu spielen. Und auch da war ja dann, ja, ich überlege gerade, da war dann noch die Players Championship Finals und ansonsten hatten wir da auch 2-3 Wochen Pause und die WM mit ihrem besonderen Modus, dass du da 8-9 Tage dann zwischen dem ersten und zweiten Spiel dann auch wieder hast. Gut, ich glaube, es waren 6 oder 7, aber trotzdem, also ich will damit sagen, er weiß, dass er diese Situationen schon gemeistert hat, dass er aus solchen Momenten die richtigen Schlüsse gezogen hat. Und das gilt es eben jetzt auch wieder zu tun. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie er diese Herausforderung meistert. Ne? Weil irgendwann kommen wir zu dem Moment, momentan steigt er immer noch in der Weltrangliste oder hält da die Position, aber irgendwann kommen wir sonst, wenn diese Konstanz nicht zurückkommt und diese wirklich guten Partien, wo du dann auch mal wirklich einen Top-10-Spieler schlagen kannst. Wenn das nicht mehr regelmäßig passiert, kommen wir halt irgendwann auch mal wieder an den Punkt, wo er dann mal tatsächlich erstmals in der PDC was zu verlieren hat.
Ja, das definitiv sieht man gerade auch an Max Hopp, der jetzt auch sein Matchplay-Geld auch verloren hat. Ne? Der ist halt in den Regionen um Platz 45 herum. Es ist dann irgendwann schwierig, wenn man rausfällt. Auch sollte er aus der Pro-Tour irgendwann mal nicht mehr in den Top 32 stehen. Ich weiß, dass er auch das nicht so sieht, dass gesetzten Positionen da kein so großer Vorteil ist. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich muss sagen, Pro-Tour gesetzt sein hat immer noch auch Vorteile. Man bekommt eben erst die auf dem Papier stärkeren Gegner etwas später. Man weiß, wann man spielt von der Uhrzeit her. Man kann sich da besser drauf einstellen.
Ja, gerade jetzt auch in auch gerade jetzt in den Corona-Zeiten, wo ja dann auch die Zahl der Nachrücker vielleicht auch nochmal größer ist. Nicht, dass jetzt jeder Nachrücker schlecht ist, aber ich denke, man sieht es dann doch immer wieder auch, warum der eine Pro Tour spielt und warum der andere Challenge Tour spielt. Also auch da kann man ja dann auch vielleicht mal früher auf so jemanden treffen. Ich bin schon auch bei dir, dass eine Setzposition durchaus etwas sein kann, was, was positiv ist, ne? Definitiv.
Ja. Es gibt aber auch andere Spieler, die aktuell vielleicht nicht das spielen, was sie sich vorstellen. Also ich glaube, Damon Hetzer ist ein bisschen zurückgerutscht aktuell, würde ich sagen. Aber ich denke da auch vor allem an Devin Peterson. Also der war ja im letzten Jahr dann wirklich am Aufkommen, auch mit dem European Tour Titel, wo man dachte, oh, der spielt wieder wirklich so richtig. Also was heißt wieder? Er hat die besten Darts seiner Karriere gespielt und nicht nur bei der WM, sondern auch bei anderen Turnieren. Und jetzt ist er eigentlich nur ein Schatten seiner selbst gegen Vandenberg, 84er Average davon. Ja, war einfach gar nichts mehr zu sehen, was er zuletzt in den Jahr davor gespielt hat. Und auch der hat irgendwie aktuell Probleme, da mental sich wieder rauszuziehen. Also, ja, es gibt natürlich immer Spieler, die strugglen. Man hat immer Leute, die aktuell in Form sind. Man hat immer Leute, die gerade aus den Top 16 rausfallen, Top 32, Adrian Lewis und so weiter und so fort. Ja, aber auch da hatten wir wieder Spieler, die jetzt wirklich nicht das zeigen konnten, was sie wirklich können. Und zu denen zählt sich definitiv auch Devin Peterson.
Ja, absolut. Also das war schon unerwartet, weil er seit Jahren gesagt hat, ihr müsst mal Joe Cullen fragen und andere, was ich im Training spiele und wenn ich das mal auf die Bühne bringe, wo man dann halt auch gesagt hat, ja, schauen wir mal, ob du das jemals auf die Bühne bringst. Und dann hat er es wirklich getan und dann waren da einige Münder offen, auch bei uns, wo wir gesagt haben, krass, wo kann das noch hingehen? Ist das jetzt, hat es jetzt Klick gemacht? Und dann hat es halt genauso schnell wieder aufgehört zu klicken, wie es entstanden ist. Und das ist schon etwas, womit er dann mit Sicherheit auch zu kämpfen hat. Wo er sich dann auch denkt, ja Mensch, vor einem Jahr war ich doch, hat mir die Welt gehört, so nach dem Motto. Und jetzt muss ich mich halt wieder hinten anstellen. Da reden wir dann natürlich auch über ein gewisses Selbstverständnis, über gewisse Erwartungen. Auch ein Spieler, der vielleicht denkt, beim World Matchplay Publikum, Devin Peterson hat immer gut auch auf einer Bühne funktioniert, bin ich der Meinung. Da würde er wahrscheinlich jetzt gerne den zweiten Schritt vor dem ersten machen, da dann nicht zu viel zu wollen, sich dann vielleicht auch nochmal Hilfe zu holen im Coaching-Bereich, Wayne Mardell und Konsorten. Ich glaube, Devin macht das dann auch. Aber auch da, Geduld wird es brauchen und das ist aber halt schwer, wenn man mal gesehen hat, wo man hingehen könnte. Aber er hat dann halt leider auch bei den TV-Turnieren das nicht so richtig. Da war dann, glaube ich, auch ein mit Spannung erwartetes Duell beim World Grand Prix in der zweiten Runde gegen Michael van Gerven, wo er nicht wirklich klar kam und das sehr deutlich verloren hat. Also von daher, das war so jemand, wo man echt dachte, hey, krass, und da geht's jetzt ab durch die Decke und jetzt müssen wir ihn irgendwo im Fußboden wieder suchen.
Generell, wenn man nochmal jetzt ein bisschen den weiteren Blick auf das Turnier nimmt, gab es nur drei Gesetze, die die erste Runde nicht überstanden haben. Wir hatten schon Glenn Dowland angesprochen, auch James Wade hatten wir erwähnt gegen Luke Humphries. Das war sicherlich 3-10 als vier Gesetz. Vor allem James Wade bei dem Turnier echt eigentlich immer gut mit dabei und auch zuletzt eigentlich ganz solide einfach, wie halt ist, typisches Wading eigentlich, aber hat da gegen Humphries, ist auch einen guten Humphries reingelaufen, aber selbst ein 93 Average sicherlich nicht das, was eine Maschine eigentlich spielen kann. Und auch Devil Gurney gegen Ian White. Du hattest Gurney gesagt, der hatte dich zuletzt eigentlich wieder nicht überzeugt, aber zumindest Ansätze gezeigt, die dir gefallen haben. Das war jetzt auch nicht gerade das, wo man mit rechnen konnte, dass er ausgerechnet gegen Ian White rausgeht, der jetzt auf der Bühne jetzt ja auch nicht der Überspieler ist. Also wir hatten jetzt dann drei Gesetze, die nicht weiterkamen, waren sicherlich auch schon mal Jahre, wo das mehr waren. Und interessanter Fakt, den ich dann auf Twitter aufgeschnappt habe, zum ersten Mal in der 27-jährigen Historie des World Matchplay war in der zweiten Runde weder James Wade noch Phil Taylor.
Ja. Okay.
Das mal so als kleiner Funfact nebenbei. Also diese Serie ist jetzt vorbei. Gut, Taylor ist nur in Form der Trophy da gewesen, sage ich mal, auch in den letzten Jahren, die Phil Taylor Trophy da. Habe das so gar nicht erwähnt, glaube ich, aber es ist halt der Siegerpokal dieses Turniers. Und James Wade war dann entweder er oder Taylor immer in Runde 2 mindestens. Das wird es nicht mehr geben. Also James Wade hat es nicht geschafft und sieht man auch selten, dass er mal eine erste Runde bei einem Major verliert. Aber er wird es verkraften können, denke ich.
Ja.
Und da müssen wir vielleicht nochmal, wenn du noch was noch sagen willst, klar, aber sonst hätte ich gesagt, schauen wir nochmal generell drauf, wie hätte das Turnier vom Niveau her gefallen. Also hinten raus fand ich sehr, sehr stark. Wir hatten jetzt nur eine Verlängerung, das war auch schon mal mehr. Das fand ich vielleicht ein bisschen schade, muss man sagen, dass da vielleicht in den ersten Runden dann doch zu wenig Spannung drin war. Wie siehst du das?
Ja, ein bisschen mehr Drama hätte es dann irgendwie schon sein können. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also ich bin dann schon auch ein Freund der Überraschungen, war dann auch überrascht, wie aussagekräftig dann doch irgendwie diese Top 16 waren, wo man ja auch immer sagt, Zwei-Jahres-Rangliste etc. Interessant dann auch zu sehen, dass sich gewisse Trends nicht fortgesetzt haben, dass ein José de Sousa nicht so richtig klargekommen ist. Das war so etwas, was mich dann so überrascht hat. Ansonsten bekannte Gesichter natürlich vorne mit dabei. Rückkehr des Publikums. Ich glaube schon, die ersten ein, zwei Runden fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Das stimmt schon. Ab dem Viertelfinale war es natürlich dann sehr interessant. Jedes Match hat irgendwie seine eigene Geschichte erzählt. Dieses Wahnsinnsmatch für mich ragt einfach Wright gegen Van Gerven da raus als bestes Match irgendwie des Turniers. Aber es ist dann schon faszinierend auch zu sehen, dass das einfach ab dem Viertelfinale immer klare Geschichten waren, oder? Wenn ich jetzt hier gerade Viertelfinale, Ratajski 16-8, Price 9-16, was haben wir Freitag? Ja, 16-7, Peter Wright. Und
ja, das Engste war halt echt 7 Lecks. Unterschied ist, glaube ich, das Engste seit dem Viertelfinale. Also Unterschied von 7 Lecks war das knappste Spiel seit dem Viertelfinale. Wenn ich mir jetzt auch nicht verschaut habe, müsste es so sein, 16-9 bei Vandenberg Price.
Selbst bei Van Gerven. 17-10, hast du recht, ja. Ja, interessant. Da könnte man sich auch mal angucken, wann es das zuletzt gegeben hat. Aber auch jetzt vielleicht die internationale Vielfalt war auch schon mal größer. Gut, da war ja auch mit Österreich eine Nation weniger dabei, als sonst vielleicht gedacht. Es war interessant. Es gab, glaube ich, aber ja auch sehr hohe Erwartungen vor diesem Turnier. Es geht endlich wieder los vor Zuschauern und so weiter. Also insgesamt hätte ich es mir vielleicht ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Das ist aber nur so ein Gefühl, wo ich jetzt auch nicht jede Zahl vor mir habe. So. Publikum, vielleicht das noch kurz, war natürlich schön, dass einfach keine Geräusche vom Band mehr kamen. Das hat mich echt genervt und ja, dem war ich sehr überdrüssig. Emotionen hat das natürlich gestärkt bei den Spielern. Ne? Matches werden emotionaler, wenn da einfach auch ein Publikum ist, vor dem man diese Emotionen leben kann, absolut. Das war dann schon auch ein Gewinn. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel mit Publikum gesehen. Es gab, glaube ich, auch ein paar Spiele, wo es dann wieder geheißen hat, da haben sie sich nicht unbedingt so benommen, wie man sich es gewünscht hätte. Aber prinzipiell waren da jetzt keine Skandale dabei. Man kann jetzt, glaube ich, aber auch nicht erwarten, dass diese Corona-Pandemie irgendwie das Publikum auf links gedreht hat. Also wir werden auch mal wieder über das Fehlverhalten des Publikums reden. Also die Menschen haben sich in dieser Pandemie nicht verändert. Sie sind, glaube ich, auch in gewisser Weise, jetzt werden wir gesellschaftskritisch, auch ein bisschen egoistischer noch geworden.
Es gibt auch wieder Karten jetzt für die WM, das kann man nebenbei auch sagen. Ich habe gerade mal reingeschaut, sind auch ordentlich welche vorhanden. Also es ist ja so, dass ab heute, also wir nehmen alles Montag auf, Leute mit PDC-Abo dann schon Karten kaufen können. Also Finale ist schon zumindest, was diese Sitzplätze da unten angeht, schon ausverkauft. Mhm. Sonst gibt es echt noch gute Tickets zu kriegen. Bin gespannt, wie sich das dann verändert, wie viele Deutsche dann Ende des Jahres rüberziehen. Also Corona ist halt immer noch ein Thema. Es wird auch wahrscheinlich im Dezember noch ein Thema sein. Vielleicht sogar wieder deutlich mehr als aktuell. Die Zahlen steigen ja leider wieder. Und in England hat man ja den Day of Freedom ausgerufen. Ne? Der war ja mitten des Turniers. Und ja, ich weiß auch nicht, also ich bin zwar jetzt schon durchgeimpft, aber wenn ich mir überlege, in ein Land zu fliegen, wo keiner mehr eine Maske trägt und die Inzidenzen da in hohen dreistelligen Bereichen sind, ob ich mich da so wohlfühle, dann zwischen Leuten, die sich quasi abschießen da vor Ort, was Alkohol angeht, muss man ja teilweise so sagen. Weiß ich nicht, ob ich das als deutscher Fan so machen wollen würde aktuell. Allerdings natürlich auch, ist das jedem selber überlassen. Ich würde mich da, glaube ich, nicht so wohl fühlen. Wird man jetzt auch dann sehen, wie dann bei den deutschen Turnieren das aussieht, ne? Okay, also World Cup of Darts gibt es jetzt ja auch Tickets noch für Jena, also gab es seit gestern, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sind die auch schon wieder weg. Es gab ja auch ein Vorverkaufsrecht, sind ja nur 500 zugelassen bisher, man hofft auf mehr. Mhm. Aber damit können wir jetzt auch nochmal den Bogen schließen, also World Matchplay jetzt mal von abgesehen. Man hat jetzt ja wieder einen Qualifier gestrichen oder auch zwei Qualifier, die eigentlich geplant waren für European Tour Event 4 und 5. Und man hat komischerweise auch den Assets-Member-Qualifier der UK Challenge Tour gestrichen für Turnier Nummer 3. Das finde ich sehr, sehr komisch. Also man lässt dann nur zwei Qualifier spielen für eben Gibraltar und Ungarn. Die Turniere sind ja fix. Aber bedeutet das vielleicht, dass European Tour Event 3 nicht stattfindet? Dass wir nur mit zwei European Tour Events durch das Jahr gehen? Das ist natürlich auch dann immer die Frage, kann man daraus wirklich eine European Championship spielen mit nur zwei Turnieren vorher? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich glaube,
PDC kann.
Ja, kann. Aber der Kalender ist auch voll jetzt bald. Also hinten raus natürlich wie immer sehr, sehr voll. Also sehr schwierig. Also man hat ja den Qualifier für 3 Hertz spielen lassen. Und ich bin ja der Meinung, das Turnier sollte man auf jeden Fall noch austragen. Sei es dann wieder halt in England. Dann haben wir halt ein European Tour Event in England. Fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich finde es halt sehr, sehr komisch, wenn man den Two-Card-Holder-Qualifier spielen lässt und das dann flach fällt, weil Florian Hempel rechnet mit den 1.000 Pfund und andere Spieler auch. Ne? Das ist ja schon sehr entscheidend. Also ich finde, die drei sollte man schon irgendwie durchprügeln, egal wo, von mir ist auch zweimal in Gibraltar. Ich glaube, es ist den Spielern dann auch egal. Mehr werden es anscheinend ja fast nicht, würde ich jetzt behaupten.
Ja, man muss ja auch immer gucken. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein European Tour Turnier unter der Woche stattfindet. Also nicht so richtig. Es sei denn, man macht es ohne Zuschauer. Aber gut, in Gibraltar kannst du bestimmt dann auch unter der Woche spielen. Aber wenn man nach Wochenenden guckt, hast du natürlich recht. World Grand Prix im Oktober, Super Series im Oktober. Eine Woche vor der European Championship. Wenn wir davon ausgehen, dass die European Championship wieder Ende Oktober stattfindet, da könnte man noch ein drittes European Tour Event stattfinden lassen. Ja, ich glaube auch, dass das schwer den Spielern zu vermitteln ist, die jetzt einen dritten Qualifier gespielt haben, den Profis. Dass man da sagt, übrigens, ihr habt den umsonst gespielt. Also da bin ich jetzt, also die Tatsache, dass man da jetzt diesen einen Qualifier für die Associate Members in UK streicht, was das uns jetzt sagen soll, also es wirkt halt nicht so richtig durchdacht. So. Genauso wie dieses Vorhaben auf Teufel komm raus jetzt, eine European Championship, okay, es gibt TV-Verträge, ja, klar, aber dennoch eine Rangliste aus zwei Turnieren bilden zu wollen, das ist schon sehr ambitioniert. Das ist schon, ja, da spielt ja auch das Glück auch beim Bilden der Rangliste eine große Rolle. Und da werden wir wahrscheinlich auch einige Spieler haben, die innerhalb der Top 32 einfach genau gleich viel Pfund eingespielt haben. Und da dann ein Countback, da bin ich auch mal sehr gespannt.
Ja, das frage ich mich auch, wie das funktionieren sollte. Weil selbst bei 3 Turnieren wäre das ja schon interessant. Mhm. Also da jetzt mit dem Compact ja auch, ja, so viel weg kann man da gar nicht gehen. Also, ne? Aber Hauptsache, das Nordic Darts Master steht auch im Kalender. Ne? Das ist immer noch drin von 17 bis 18
ganz ehrlich.
September. Wer braucht dieses Turnier? Vor allem in diesem Jahr.
Gut, man hat ja, aber da muss man halt da einfach ein European Tour Turnier spielen. Oder gibt es da so einen großen, lukrativen TV-Vertrag? Ich meine, die World Series Finals, darüber kann man auch reden. Aber wahrscheinlich wird das in diesen Zeiten eine Geldgrundlage sein, wo ITV dann sonst halt auch sagen würde, ja, da gibt es aber ja auch Leute, die sagen, dann übertrag doch halt ein European Tour Turnier auf ITV. Aber wahrscheinlich steht im Kleingedruckten, dass es auf jeden Fall ein World Series Event sein muss und Vertragsbruch und so. Da müssen sich dann halt auch mal die Unternehmen wie ITV etc., die müssen sich dann halt einfach auch mal bewegen. Aber ist die Frage, ob die PDC überhaupt drüber nachdenkt oder ob es da einfach ein Grundverständnis gibt, wo es dann heißt, yeah, we need World Series Finals, even if we don't have a World Series Event. Yeah, all right, we need a World Series Finals, of course. So let's just only stage 2 European Tour Events. Of course, we just could do that. Ja, das kann ich mir vorstellen. Merke auch noch keinen richtigen neuen Einfluss von Eddie Hearn. Da bin ich auch mal gespannt, wann wann da mal irgendwie, vielleicht ja während der WM wieder eine große Pressekonferenz vor nur englischen Journalisten, weil kein anderer kommt. Ich weiß es nicht.
Ich erwarte jetzt nicht große Änderungen durch Eddie Hearn, weil er macht einfach das weiter, was Barry Hearn gemacht hat. Aber ja, ich glaube auch, vielleicht ein anderer Blickwinkel noch, World Series Finals TV-Turnier, was der PDC Geld reinbringt. Aktuell geben sie ja viel Geld aus, was Super Series Events angeht. Also da haben sie ja keine Einnahmen mit. Also man musste auch mal ein bisschen Geld reinholen. Die Premier League war ja immer durch den Ticketverkauf der Faktor, der die Proto bezahlt hat, das Preisgeld. Ne, das ist ja halt seit 2 Jahren auch nicht mehr da. Also vielleicht muss man aus dem Blick sehen, dass sie das auf jeden Fall durchboxen wollen. Dann am Ende werden sie halt einen Qualifier spielen lassen und dann die anderen 16 geben sie halt eine Wildcard. Ne? Das ist ja, haben wir wieder so ein schönes Masters 24 Turnier, keine Ahnung. Das ist, ja. Also wir würden alle, glaube ich, lieber mehr European Tour Events sehen, aber auch die Länder, die das aktuell veranstalten können, sind halt überschaubar. Ne? Also ist halt immer noch Corona, das ist eben so.
Ja, gutes Schlusswort, Fragezeichen. Also es ist nach wie vor undurchschaubar. Also ich glaube, wir können froh sein, dass gewisse Turniere sind, und wir reden ja auch immer wieder darüber, wie großartig die aktuelle Konkurrenzsituation einfach ist. Wenn ein Dirk van Delvenbode nicht in der ersten Runde rausgeht, wer weiß, vielleicht haut der dann den Price weg, vielleicht geht der dann über den Dimitri weg und dann würden wir heute über Dirk reden. Also es gibt momentan so kleine Faktoren und mehr braucht es nicht, um ein Turnier auf den Kopf zu stellen. Und das ist ja etwas Großartiges, wo der Gewinner der Sport einfach ist.
Ja, das können wir auf jeden Fall festhalten. Ich denke, eine Info noch, wir werden es nicht jetzt ausführlich besprechen, aber Andy Fortin ist ja leider verstorben. Ich denke, das sollten wir trotzdem hier auch noch erwähnen, im Alter von 59 Jahren. Ja, schade natürlich, war ein bekannter Mann, ein bekannter Spieler, vor allem in der BDO Weltmeister geworden und auch World Masters Sieger, leider nicht mehr unter uns. Das sollten wir definitiv nicht unerwähnt lassen. Auch Bruce Bentley ist ja letztens verstorben, hatten wir zwar wie immer bei uns im Newsflash auf daten.de, wo solche News dann auch immer gebührend auch erwähnt werden, aber hier im Podcast hatten wir es doch nicht, glaube ich, herausgestellt.
Ach ja.
Also ja, zwei Personen, die halt aus der Dart-Szene leider nicht mehr unter uns sind.
Ja, ich denke gerade bei Bruce Spendley, dass da verbinde ich auch noch viele Erinnerungen. Ne? Das einfach, das war dann einer der Caller, die dann auch da waren, schon als ich 2006 zu diesem tollen Sport gekommen bin und der auch die ersten 5 Sets vom Taylor van Barneveld-Finale legendär gecallt hat, zum Abschied in diesem Match dann das 170er-Finish bekommen hat, bevor er dann Russ Bray übernommen hat. Ich glaube, das letzte Match von ihm im TV bei der PDC war dann das WM-Finale 2013 zwischen Taylor und Van Gerven, wo Van Gerven 4-2 vorne war und danach keinen Satz mehr gewonnen hat. Ich fand ihn von der Stimme her einen der klarsten und angenehmsten, also der, bei dem man auch wirklich immer verstanden hat, was die Spieler jetzt geworfen haben. Er durfte auch den ersten TV-Neunter da von Barney callen. Jetzt überlege ich gerade, ob mir noch mehr einfällt, aber das ist schon auch eine Stimme, bei der es natürlich sehr schade ist, dass sie für immer verstummt ist. Der aber ja schon länger auch nicht mehr bei der PDC gecallt hat, der ja dann auch in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Andy Fordham, Weltmeister 2004, viele gesundheitliche Probleme, an denen er, ohne ihn jetzt irgendwie schlecht machen zu wollen, einfach, glaube ich, auch selber eine große Mitschuld trägt mit seinem Lebenswandel. Aber natürlich extrem beeindruckend dann auch nochmal, wie er zurückgekommen ist, um sich dann tatsächlich nochmal für den Grand Slam of Darts zu qualifizieren in einem BDO-Qualifier, das war der PDC während einer anderen Übertragung, ich glaube World Grand Prix bei Sky, war das der PDC sogar wert, das dann tatsächlich im TV live auch zu erwähnen, dass sich Andy Fordham 2015 oder 2016 für den Grand Slam qualifiziert hat und ich glaube immerhin, ich weiß gar nicht mehr, ob er ein Gruppenspiel noch gewonnen hat. Also
direkt eine 180 geworfen, ne? Der erste auch noch mal 180, da erinnere ich mich noch dran. Ja.
Also schon eine Figur, die gerade Anfang der 2000er schillernd war, die ja dann, glaube ich, auch dieses Match of the Century gegen Phil Taylor nicht zu Ende spielen konnte, aus gesundheitlichen Gründen, 2-4, 2-5 in dem Bereich. Also zwei Legenden definitiv, die leider verstorben sind, definitiv, ja.
Ja, dann wie immer zum Abschluss schauen wir, wann es die nächste Sendung gibt. Ich denke, das wird ein bisschen dauern, weil wir haben jetzt im August wirklich nur diese drei Player Championship am 2., 3. und 4. August in Barnsley. Dann hat man ein bisschen Challenge Tour in UK, dann hat man Development Tour in UK und in Europe. Und ja, Anfang September dann das die Hungarian Darts Trophy, nicht das Hungarian Darts Masters, das kommt später bei der WDF, ja. aber dann haben wir auch Mitte September den World Cup of Darts. Da stehen ja auch schon einige Teams fest. Ich denke mal, ich würde behaupten, Kevin, eine schöne World Cup-Vorschau mit einem schönen Gast würde sich ja da doch anbieten.
Nach Budapest vor Jena, das klingt gut. Es klingt fast wie ein schöner Film, ja.
Dann machen wir das doch so. Dann gut. Machen wir für heute den Deckel drauf. Danke ja. Dir, Kevin. Heute als Duo haben wir was anderes, aber auch mega Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, es ist, man merkt, was man geleistet hat. Nochmal mehr. Es ist, ich werde jetzt erst nochmal wieder Konditionen aufbauen.
Ja, der Mund ist ein bisschen trockener, das stimmt, weil der jeder Anteil höher ist. Das auf jeden Fall. Dann danke euch fürs Zuhören. Ja, fürs mit dabei sein bei dieser World Matchplay-Analyse von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Wie gesagt, nächste Ausgabe dann wahrscheinlich so Anfang September. Ein bisschen Geduld, aber ich denke, auch die Zeit werdet ihr gut umbekommen und damit war's das für heute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.